SWR 2 aktuell.
Und darum geht es bis 18.20 Uhr. Moskau trauert nach dem Anschlag. Die Ukraine weist jegliche Verwicklungen darin zurück. Israel startet die Militäroperation gegen Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Und in der Slowakei gewinnt überraschend der prowestliche Ex-Außenminister die erste Runde der Präsidentenwahl. Im Studio ist Gerhard Leitner. Ich wünsche einen schönen Sonntagabend. Nach dem Angriff auf eine Konzerthalle bei Moskau mit 137 Toten gehen Terrorexperten sowie die Bundesregierung davon aus, dass die Täter Islamisten des afghanischen Zweigs des sogenannten Islamischen Staats sind. Mittlerweile soll die Terrormiliz ein Video der Bluttat veröffentlicht haben. Während die Führung in Moskau für heute einen nationalen Trauertag ausgerufen hat, wehrt sich die Ukraine gegen den Vorwurf von Präsident Putin, etwas mit dem Anschlag zu tun zu haben. Aus Kiew berichtet Andrea Beer.
In seiner abendlichen kurzen Videorede ging der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf den mutmaßlich islamistischen Anschlag ein, auf die Konzerthalle Krokus City Hall in Krasnogorsk bei Moskau. Der russische Machthaber Wladimir Putin unterstellt der Ukraine eine Beteiligung, die Präsident Zelensky strikt zurückwies. Es sei offensichtlich, dass Putin andere verantwortlich machen müsse. Russlands Methoden seien immer dieselben: zerstörte Gebäude, Schießereien und Explosionen, so Zelensky. Sie haben Hunderttausende ihrer russischen Terroristen hierher in die Ukraine gebracht, um gegen uns zu kämpfen. Ihre eigenen russischen Bürger sind ihnen doch völlig egal. Anstatt sich um seine Bürger zu kümmern, hat Putin 24 Stunden lang geschwiegen, um zu überlegen, wie er das der Ukraine anhängen kann. Das war absolut vorhersehbar. Moskau wolle von sich ablenken, die Anti-Ukraine-Stimmung in Russland weiter schüren und eine weitere Mobilisierung vorbereiten. So deutet auch der ukrainische Militärgeheimdienst HUR die Lage. Unterdessen wird auch in der Ukraine über die Hintergründe des Terrorangriffs bei Moskau diskutiert, den westliche Islamismus-Experten einer Gruppierung des Islamischen Staats zu schreiben. Der Moskauer Anschlag trage dessen Handschrift. So sieht das auch Ihor Semivolos vom Kiewer Think Tank Zentrum für Nahoststudien. Die von Putin unterstellte Spur in die Ukraine schließt auch er aus. Es sei nicht vorstellbar, dass die Täter des Terroranschlags das umzingelte Konzertgebäude verlassen hätten, in ein Auto gestiegen und ohne Hindernisse in Richtung Ukraine gefahren seien. So Semivolos in Radio NW. Er hält zum jetzigen Zeitpunkt eine Beteiligung des russischen Geheimdienstes FSB an dem Terroranschlag für möglich. Der russische FSB habe entweder von dem Anschlag gewusst oder diesen zugelassen. Ich schließe nicht aus, dass es weitere Terroranschläge gibt und auch nicht, dass der FSB solche Terroranschläge organisiert. Der Sonntag begann für die Menschen in der Ukraine mit einem landesweiten Luftalarm und der Angriffsbilanz der Nacht zuvor. Von Samstag auf Sonntag befehligte Moskau fast 60 Raketen- und Kampfdrohnenangriffe. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe konnten mehr als 40 abgefangen werden. Angreifer Russland zielte dabei wieder auf die Energieinfrastruktur des Landes. Beispielsweise in Kryvyi Rih in der Region Dnipropetrovsk wurden Stromleitungen und Heizungsnetze beschädigt. Rund 80.000 Haushalte waren vorübergehend ohne Strom. Auch die Infrastruktur in den Gebieten Cherson, Mykolaiv und Odessa sowie den Regionen Lviv oder Sumy waren unter Beschuss und auch die Region Kharkiv war wieder ein Ziel. Dieses Mal wurden Gebäude beschädigt und ein alter Mann getötet, erklärte der ukrainische Katastrophendienst. Nach den Angriffen der letzten Tage seien bis zu 200.000 Haushalte ohne Strom, so Oleg Sinigubov, der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Kharkiv, am Sonntagmorgen. Die Menschen müssten sich auf weitere Stromausfälle einstellen. Legen Sie Vorräte an, Trinkwasser, Verbrauchswasser und nicht verderbliche Lebensmittel, die Sie brauchen. Laden Sie Ihre Powerbanks auf und schauen Sie, dass Sie Benzin für die Generatoren haben. Wir müssen den Stromverbrauch so weit wie möglich reduzieren, um unser Energiesystem zu entlasten. Durch die jüngsten Angriffe fielen in Kharkiv auch Ampeln und Oberleitungsbusse sowie Warnsirenen aus. Auch in Kiew waren in der Nacht auf Sonntag Explosionen und die ukrainische Flugabwehr zu hören.
Aus Kiew war das der Bericht von Andrea Beer mit der ukrainischen Sicht auf den Anschlag von Moskau. Bundesaußenministerin Baerbock ist heute zu Gesprächen nach Ägypten, Israel und in die Palästinensergebiete gereist. Vor dem Abflug hatte sie erneut eine humanitäre Feuerpause im Gazastreifen gefordert. Unterdessen hat Israel eine neue Offensive in der Stadt Khan Yunis gestartet. Nach Angaben des Roten Halbmonds wurden 2 Krankenhäuser abgeriegelt. Unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte berichtet.
Dazu gehörten das Nasser-Krankenhaus sowie das Al-Amal-Hospital. Das Al-Amal-Hospital sei von gepanzerten Verbänden abgeriegelt worden. Armeebulldozer würden in Krankenhausnähe eingesetzt, heißt es in einer Erklärung des palästinensischen Halbmonds. Die israelischen Streitkräfte hätten die Evakuierung des Personals, der Patienten und der Vertriebenen aus dem Al-Amal-Krankenhaus gefordert und hätten Rauchbomben in dem Gebiet eingesetzt. Die israelische Armee erklärte, der Einsatz gegen das Al-Amal-Krankenhaus sei in der Nacht eingeleitet worden, Zitat, um die Zerschlagung terroristischer Infrastrukturen und die Ausschaltung terroristischer Akteure in dem Gebiet fortzusetzen. Dazu seien zuvor Luftangriffe auf rund 40 Ziele durchgeführt worden. Die Krankenhäuser im Gazastreifen, dies erklärte die Armee in den vergangenen Tagen und Wochen wiederholt, würden von der Hamas als Stützpunkte und Waffenlager genutzt. Vor knapp einer Woche bereits haben israelische Einheiten das Shifa-Krankenhaus umstellt und nach eigenen Angaben dort hunderte Bewaffnete von Hamas und islamischen Dschihad gefangen genommen. 170 Menschen seien bei Feuergefechten getötet worden. Unterdessen wird die humanitäre Lage der Bevölkerung im Gazastreifen von UN-Organisationen als katastrophal bezeichnet. Gegenüber der ARD sagte der Sprecher des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, James Elder, der sich in Rafah befindet und der in den vergangenen Tagen auch in den Norden des Gazastreifens hatte fahren können.
It's starting to surpass our ability to describe it. People in the south are running out of options. They're absolutely exhausted.
Es beginnt, unsere Fähigkeit zu übersteigen, das zu beschreiben. Den Menschen im Süden gehen die Möglichkeiten aus. Sie sind total erschöpft. Es fehlt ihnen dringend an Wasser und Nahrung. Andere Städte sind zerstört. Khan Yunis ist vollkommen verwüstet, wie ich das in meinen 20 Jahren bei der UN noch nicht gesehen habe. Und weiter im Norden herrscht Hungersnot. Das sieht man. Ich habe das gesehen an hauchdünnen Babys. Ich habe das bei Leuten auf der Straße gesehen, die ihre Hand zum Mund führten. Es ist katastrophal, aber das sagen wir ja schon seit einiger Zeit.
Israel hat eine neue Offensive in der Stadt Khan Yunis gestartet. Ein Bericht war das von Clemens Fehrenkotte. Der prowestliche Ex-Außenminister Ivan Korczok hat überraschend die erste Runde der Präsidentenwahl in der Slowakei gewonnen. Korczok, früherer Botschafter in Deutschland und den USA, bekam 42,5% der Stimmen. Der als Favorit gehandelte Parlamentspräsident Pellegrini, übrigens ein enger Verbündeter des russlandfreundlichen Ministerpräsidenten Fico, bekam 37,0%. Unsere Korrespondentin Marianne Allweis kommentiert.
Die Wahl hat er noch nicht gewonnen, aber Ivan Korczok, der manchmal steife Karrierediplomat, hat überrascht und dadurch eines gezeigt, dass er siegen kann. Damit hat die Slowakei erneut deutlich gemacht, dass sie ihren Langzeitpremier Robert Fico und dessen Vertraute auch abwählen kann. Das war so bei der Wahl von Zuzana Čaputová zur ersten Präsidentin der Jungen Demokratie. Obwohl sie eine Liberale ist und die Slowakei sehr katholisch geprägt, hat sie Ficos Kandidaten vor 5 Jahren klar geschlagen. Das war auch so bei der Parlamentswahl 2020, die Korčoks Rivale Peter Pellegrini, damals noch Regierungschef, gegen einen pro-westlichen Kandidaten verloren hat. Doch für Korczok dürfte es schwieriger werden als für die scheidende Präsidentin. Čaputová profitierte von der allgemeinen Wechselstimmung nach dem Journalistenmord 2018. Auch Korczok wird von einer regierungskritischen Protestbewegung getragen. Allerdings ist diese deutlich kleiner und die Mehrheit für Fico in den Umfragen stabil. Das kleine EU- und NATO-Land an der Grenze zur Ukraine ist wohl so tief gespalten wie nie zuvor. In linksgerichtete Fico-Anhänger und in liberal-konservative Fico-Gegner. 2 Blöcke, die sich als nahezu gleich groß herausgestellt haben. Entscheidend sind nun 2 Punkte. Wer kann sein Lager am besten mobilisieren und wer kann die meisten Stimmen der unterlegenen Kandidaten für sich gewinnen? Bei der Mobilisierung liegt Korčok bisher vorn. Der frühere Außenminister hat die Erwartungen in den liberalen Städten erfüllt und zudem auch in mehreren konservativen Hochburgen gesiegt. Er konnte in der ersten Runde bereits mehr Stimmen auf sich vereinen als Čaputová. Davon zeugt die hohe Wahlbeteiligung. Allerdings dürfte sein Potenzial bald erschöpft sein, während Pellegrini noch gar nicht richtig in den Wahlkampf gestartet ist. Der unerwartete Verweis auf Platz 2 wird ihm jetzt Auftrieb geben. Im Süden der Slowakei dürften beide Präsidentschaftskandidaten bald Präsenz zeigen bei der dortigen ungarischen Minderheit. Pellegrini hat als erster Kontakte geknüpft, entschieden ist dieser Kampf aber noch nicht. Das Buhlen um eine andere, wichtigere Wählergruppe hat gleich in der Wahlnacht begonnen, um die Stimmen des drittplatzierten Russlandfreundes Stefan Harabin. Der ehemalige Justizminister kam auf knapp 12%. Ein Teil dieser rechten Antisystemwähler dürfte der Stichwahl fernbleiben, da ihnen Parlamentspräsident Pellegrini zu moderat ist. An die wandte sich Korczok und warf Pellegrini vor, gar kein echter Russlandfreund zu sein. Wenn Pellegrini wiederum zu radikal auftritt, wird er Stimmen in der Mitte verlieren. Korczok bemüht sich auch um Pellegrini-Anhänger, denen der Kurs der Vizo-Regierung zu weit geht. In der Außenpolitik und beim illiberalen Staatsumbau in der Slowakei. Denn lange hatte sich der 48-jährige Pellegrini als gemäßigte Alternative zu Fico auf der linken Seite des politischen Spektrums präsentiert. Seit der Parlamentswahl im vergangenen Herbst trägt er jedoch alle umstrittenen Reformen mit. Die Angriffe auf den Rechtsstaat oder auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Stichwahl um das Präsidentenamt in 2 Wochen ist eine Entscheidung über den künftigen Kurs der Slowakei und über die Frage, ob Fico die ganze Macht im Staat erhält. Sie ist das knappste Rennen bisher, mit einem Achtungserfolg für Korczok in der ersten Runde und einem leichten Vorteil für den Fico-vertrauten Pellegrini im Finale.
Der prowestliche Ex-Außenminister Ivan Korczok hat überraschend die erste Runde der Präsidentschaftswahl in der Slowakei gewonnen. Ein Kommentar war das von unserer Korrespondentin Marianne Allweis. 18.16 Uhr am Ende der Sendung lassen wir eine turbulente Woche in der Berliner Politik verstreichen. Die Union macht Vorschläge zum Bürgergeld, die Nationalmannschaft trennt sich von Adidas, die Wirtschaft bekommt ein Wachstumschancengesetz, die Kiffer kriegen ein Cannabisgesetz und der Bundeskanzler gibt eine Regierungserklärung ab. So ungefähr könnte man die politische Woche zusammenfassen oder so wie Uwe Janes in unseren Berliner Notizen versucht.
Die Gefühlslage der Nation sorgt beim Bundeskanzler für eine gewisse Nachdenklichkeit.
Wir sind unter 8 Milliarden Menschen eine Volkswirtschaft, die auf Platz 3 oder 4 weltweit steht und haben irgendwie kein Gefühl dafür.
In der Bevölkerung kein Gefühl für die eigene Kraft, beim Bundeskanzler kein Gefühl für die eigenen Schwächen und bei der Union keine Ahnung von der Gefühlslage vorwiegend jüngerer Menschen, was wenigstens zum Teil den Widerstand gegen die Teillegalisierung von Cannabis erklärt. Kennt sich vielleicht wenigstens Parteichef Friedrich Merz ein bisschen damit aus?
Ich habe es mal einmal während der Schulzeit mal einen Zug dran getan. Es war furchtbar und nein.
Es muss ja keiner kiffen, aber arbeiten. Findet jedenfalls die CDU, weshalb sie vorschlägt, Leuten das Bürgergeld zu verweigern, wenn diese Jobangebote nicht annehmen. Mit wem die Union das politisch durchsetzen will? Schon die Frage ruft bei Generalsekretär Carsten Linnemann wohl ein gewisses Gefühl der Vergeblichkeit wach.
Wenn wir uns jeden Tag Gedanken machen, mit wem wir unsere Politik durchsetzen können, dann könnten wir uns unsere Arbeit sparen. Würde ich mich lieber jetzt hier ins Café setzen und einen Kaffee trinken, vielleicht einen Cappuccino und Zeitung lesen.
Er könnte natürlich auch Radio hören, dann hätte er nämlich früher erfahren, dass die Fußballnationalmannschaft nicht länger Trikots einer ursprünglich deutschen Marke tragen soll. Ein Umstand, der sogar bei Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken eher ungute Gefühle auslöst.
Und mir wäre es halt lieb, wenn auch unsere Nationalmannschaft mit Markenzeichen rumrennt, bei dem die Dollarzeichen nicht darüber entscheiden, mit was man da ausgestattet ist. Und insoweit bleibe ich dabei. Ich habe von Fußball keine Ahnung.
Manche haben vielleicht keine Ahnung, aber eine Meinung oder wenigstens ein gutes Gefühl sollten schon drin sein. Wie hier bei Tino Chrupalla von der AfD.
Es ist gut, dass Olaf Scholz Bundeskanzler ist und das Gespräch sucht unter anderem mit dem Papst.
Wobei es auch um Russland gegangen sein dürfte. Dass aber die AfD durchaus warme Gefühle für Russland hegt, führt nun wieder FDP-Fraktionschef Christian Dürr an den Rand eines Gefühlsausbruchs.
Das ist nicht nur unglaubwürdig, das ist unpatriotisch, was Sie machen. Unpatriotisch.
Lassen wir den Patriotismus hinter uns, ehe ein Störgefühl sich allzu breit macht. Und kommen wir zum Bundeskanzler, der schließlich auch Gefühle hat. Hier, als er bei der Buchmesse von Krakeelern gestört wird.
Hör auf zu brüllen. Schluss.
Ist ja schon gut,